Freunde. Über Karma wird viel gesprochen und ich bin immer ein bisschen erschrocken, wenn es dann so nebenbei heißt, ach, das ist halt mein Karma oder dem Seins und darum geht es ihm halt so, da kann man nichts machen. Das ist sozusagen schicksalsbedingt und Karma wird mit Schicksal gleichgesetzt. Und das ist der Grund, warum ich mich gern heute damit ein wenig befassen möchte, um ein wenig zu reflektieren darüber, es anzuschauen und vielleicht auch im nächsten Monat fortzusetzen, je nachdem, wie weit wir kommen und wie das Feedback ist heute Nachmittag. Wie es für euch interessant und einigermaßen anregend sein kann, Karma neu anzuschauen. Denn das ist da keine Frage. Das Karma ist als nicht nur als Begriff, sondern als eine Gesetzlichkeit, Gesetzmäßigkeit, die das ganze Weltall einschließt, genauso elementarer Bestandteil buddhistischer Lehre, des Dharma, wie auch die Kette des bedingten Entstehens, Paticca-Samuppada, worüber wir uns ja am letzten Wochenendseminar in Hohenau eingehender unterhalten haben, weil es auch wiederum ein Teil dieser Kette des bedingten Entstehens darstellt, Karma. Dazu müssen wir aber vorher klären, dass es natürlich keine buddhistische Erfindung ist, auch nicht vom Buddha selber, sondern ein alter Bestandteil als Begriff und als Vorstellung im Brahmanismus, der zur Zeit des Buddha vor über 2500 Jahren die entscheidende Religiosität Indiens bestimmte und aus dem heraus der sogenannte Hinduismus dann entstanden ist, dass es da ja den Begriff des Karma schon gab und der Buddha sich da nichts Neues ausgedacht hat, nur andere Schwerpunkte und ihm eine andere Bedeutung gegeben hat, so wie auch zum Begriff des Nirvana und anderen Dingen, die bereits da waren als Vorstellung, aber dann neue Bedeutung bekamen im buddhistischen Kontext. Wie zum Beispiel der Unterschied, auch das sei erwähnt, dass im Hinduismus die Chakren Bestandteile 7 oder 5 dann im Buddhismus sind, die da sind und die Konzentrationen von Energie und Kräftefeldern in unserem Körper sind, die, wenn man sie exakt damit arbeitet, Veränderungen im physiologischen, physischen und psychischen Bereich eintreten können. Und dass es nach buddhistischer Auffassung eben so ist, da kann man geteilter Meinung sein, aber es ist eben nach buddhistischer Auffassung so, dass Chakren erst durch unser Bewusstsein, indem wir sie setzen, entstehen und dass sie nicht von vornherein schon als eine feste Einrichtung des Körpers sozusagen, des Namarupa, vorhanden sind, sondern dass wir erst durch unser Bewusstsein und unsere Konzentration und unsere Bemühung darum, dies setzen. Genauso wie auch ein Bodhisattva nicht etwas ist, der draußen irgendwo im Himmel rumspaziert und als dritte Kraft rumläuft, sondern dass er erzeugt wird, einschließlich des Buddha, in uns, wenn man jetzt mal vom Historischen absieht, in uns selbst durch unsere Bemühungen und durch unseren eigenen Geist, der das enthält, der dieses Potenzial bereits besitzt. Und so ist es auch beim Karma, dass im Brahmanismus es eben eine unsterbliche Seele gibt, die es im Buddhismus nicht gibt. Und dass diese Seele eine Wanderung, eine Seelenwanderung vollzieht und je nachdem, wie wir uns verhalten, karmische Auswirkungen entstehen durch unser Tun, das eine Wirkung hat, was dann im Hinduismus so weit geht, dass man als Fliege oder Ameise oder als Maikäfer geboren werden könnte oder als Schwein oder was auch immer, was es alles in der buddhistischen Konzeption nicht gibt, weil es eben da keine Seele gibt, die feststehend durch mehrere Leben wandert und die einen Reinigungs- und Läuterungsprozess vollzieht, Purusha genannt, der dann später die Vereinigung mit dem Göttlichen im Hinduismus oder Brahmanismus zum Ziel hat. Das ist eine Betrachtungsweise und ein spiritueller und religiöser Weg, den wir in dieser Form im Buddha Dharma nicht kennen. Und deshalb gibt es immer wieder so viel Mix und so viele Verwechslungen zwischen der hinduistischen Auffassung des Karma und jener, die wir jetzt gerade anschauen wollen, die buddhistisch geprägt ist. Die Karma-Lehre ist eine Möglichkeit, Entstehen in Abhängigkeit darzustellen und zu erleben. Eine Möglichkeit, wenn wir auf rechte Weise mit dem Karma-Begriff umgehen. Wir haben eine relative Wirklichkeit, das wissen wir alle. Diese Alltagswirklichkeit, wo es Ich und Du gibt und Vater und Mutter und oben und unten und Mann und Frau und all diese Dinge, diese Dualitäten. Und wir haben eine tiefere Wirklichkeit, eine letztgültige nennen wir das, wo wir wissen, dass sich unsere Persönlichkeit aus fünf Daseinsbereichen, Skandas nennen wir es ja, zusammensetzt, nämlich unserem körperlichen Geschehen und unseren Willenstendenzen, unseren Empfindungen und Gefühlen, also der Psyche eigentlich, dem Bewusstsein und den Willenstendenzen, in eine bestimmte Richtung uns zu orientieren und was zu tun. Und in all diesen fünf Bereichen, die unsere Persönlichkeit ausmacht, ist bei tieferem Hinschauen keine Eigenständigkeit und kein festes Ich festzustellen. Das ist buddhistische Grundhaltung und das kann untersucht werden und das kann man machen und kann dann Step by, Schritt für Schritt in der Übung des Satipatthana zum Beispiel das bei sich selbst untersuchen, feststellen, ist das so? Oder wo finde ich da eine feststehende durch das ganze Leben und davor und danach gehende Einheit, die unveränderlich und unveränderlich und gleichbleibend etwas Substanzielles ist, das halt ich bin, das mich ausmacht. Es gibt keine getrennten Lebewesen. Und die Kombination der Einzelnen, wir nennen das Dharmas, das sind die Elemente der Wirklichkeit, das sind sozusagen das, was hinter Materiellem steht, als eine geistige Erscheinung, die sich auch materialisieren kann, in dieser Welt auftritt. Dharmas sind sozusagen aufblitzende Erscheinungen des Lebens in dieser relativen Wirklichkeit, damit wir sie wahrnehmen können. Und das ist, die sind in einem ständigen Wandlungsprozess begriffen und enthalten eben auch Leerheit. Leerheit wovon? Von einer eigenen Existenz, die für sich getrennt, unveränderlich als Entität existiert. Dann erst, wenn wir uns dem annähern, zunächst mal konzeptionell und intellektuell annähern, später durch die Übung und durch die Meditation es in unseren Erfahrungs- und Erkenntnisbereich allmählich einsickert, dass es also nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass wir eine Erfahrung oder eine Erkenntnis machen, wie es so ist, dass ich das wirklich nicht finden kann. Dass da wirklich nichts ist, was eine dauernde Beständigkeit und unsterbliche Seele, wie wir es normalerweise kennen, in monotheistischen Religionen da ist, dass das dann ein spannender Prozess wird und zugleich die erste Chance, Karma wirklich zu verstehen. Solange ich das nicht kann und in anderen Konzepten gefangen bleibe, da ist ja was. Und ich brauche doch diese Sicherheit, dass ich auch nachher noch existiere und dass da kein schwarzes Loch entsteht, wenn ich diesen Körper ablege, also Tod eintritt. Solange diese Vorstellung bleibt, werde ich mich an die karmischen Lösungen, die im Brahmanismus vorgeschlagen werden, halten. Aber nicht buddhistische, weil die Voraussetzung, Karma im buddhistischen Kontext zu verstehen, eben ist, dass ich auch zugleich mich annähere der Tatsache, dass es nichts Abgeschlossenes, Festes, dass es keine substanzielle Einheit gibt, die durch mehrere Leben gehen könnte. Aber es ist etwas, das im Buddhismus immer der mittlere Weg, weg von beiden, von allen Extremen. Es ist nicht so, dass es gar nichts gibt, aber es ist auch nicht so, dass es was Festes gibt, das also durch alles durchmarschiert sozusagen und ich nur einen neuen Kittel anziehen muss, und dann eben das mir widerfährt, was ich mit dem alten Kittel gemacht habe. Das wäre die eine extreme Lösung. Eine Seele geht durch viele Leben und leidet oder, und da kommt ja auch die Auffassung, naja, dem Schiedsrecht ist halt sein Karma. Wer weiß, was er schon getan hat, dass er jetzt eben derart schlecht dran ist. Und das ist miserabel. Das ist nicht menschlich. Das ist unmenschlich, so zu denken. Und die ganze Kastenwirtschaft, die ja auch gesellschaftlichen Hintergrund in Indien hat, ist aber auch damit verbunden, mit dieser Karma-Vorstellung. Und das ist nicht das, was wir wollen oder was nach unserer eigenen Erkenntnis, weder vom Konzept her noch von der Erfahrung her, stimmt. Also gut. Die Fesseln werden im Samsara, also in diesem Daseinskreislauf, immer wieder neu gebaut von uns. Unbewusst meistens, weil wir nicht achtsam genug sind und nicht bewusst leben, sondern manipulierbar und unbewusst und zerstreut und durch Gewohnheitsenergien geprägt und durch Verhaltensmuster geprägt. Insofern unbewusst immer wieder neue Fesseln und neue Ein- und Anbindungen. Bindungen entstehen, sei es eine Anhaftung oder sei es eine Ablehnung. Beides sind Bewegungen, die wenig mit Gleichmut, wenig mit tiefer Erkenntnis zu tun haben, sondern uns immer wieder reindrehen sozusagen in diesen samsarischen, in diesem Erlebniskreislauf des Alltäglichen. Befreiung. Das ist das Einzige, was der Buddha wollte, daraus zu finden, zu sehen, es ist möglich und es ist auch erkennbar, dass ein solcher Weg möglich ist. Und dass wir nicht mit Avijja, mit Unwissenheit weiter befrachtet sind, sondern mit Vijja, wir haben uns damit befasst, nämlich mit dem klaren Geist, der da ist, unzerstörbar, aber der in uns einfach mal befreit werden muss, deswegen redet man von Befreiung, oder Licht reinkommen muss, Erleuchtung, Licht reinkommen muss in die ganze Kiste sozusagen. Das ist der Punkt, um den es immer wieder geht. Und das Einzige, was der Buddha wollte, war daraus einen Weg zu zeigen. Nichts anderes, nicht weniger, und aber auch nicht mehr, das Leiden zu beenden und zu zeigen, dass diese unzerstörbare, großartige Befreiung des Menschen zum ganzen Menschen hin, weg vom Leiden und von der Einschränkung, von der Ablehnung und von der Furcht und von der Angst und von dem Einsamsein und von der Sorge und von all den Dingen, mit denen wir uns ständig umgeben und erfüllt sind, dass dieser Weg daraus möglich ist. Also es ist nicht nur schlechtes Lassen und Gutes tun, ist Karma, sondern sie weiß, es weist zugleich auf das Tor hin, das in die Freiheit, wie wir oft sagen, in die Befreiung führt. Es ist also nicht nur ein ganz kühles Rezept, ich muss aufpassen, dass ich immer nur Gutes tue und das Schlechte vermeide, damit ich ein gutes Karma habe. Woher kommt unser Erleben? Von unserem Tun. Was bestimmt die Qualität unseres Erlebens? Unser Tun. Tun im Sinne von das, was wir denken, das, was wir reden und das, was wir handeln. Das ist unser Tun. Karma ist, wie ich jetzt handle, so werde ich erleben, die Dinge. Das, was ich denke, was ich rede und was ich tue, wird mein Erlebnis prägen. Wird meine Weltanschauung mit Bindestrich einfärben und prägen. Was ich heute erlebe, ist einst als Tat von mir selbst ausgegangen, aus meinem Tun heraus entstanden, weil nichts aus sich heraus entsteht, sondern immer den Bedingungen gemäß, die ich entweder unbewusst oder bewusst schaffe. Ich schaffe sie in jedem Fall, denn Veränderung findet immer statt, mit oder ohne mein bewusstes Tun. Und durch diese Veränderung schaffe ich auch Bedingungen, allein dadurch, dass ich lebe. Und diese Bedingungen, diese Konditionen, die da entstehen, Konditionierungen, die sind es, dass etwas von mir ausgeht als Tat, was ich eben heute erlebe. Unser Tun und Lassen, das ist der Kern von Karma. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Und Karma heißt auf Deutsch, im Sanskrit haben wir es nachgeguckt, Aktivität, Wirken, Tätigkeit, das von einem Wesen ausgeht. Muss also etwas da sein, das in der Lage ist, Aktivität, Wirken, Tätigkeit zu entwickeln, aber der Begriff dafür, was da geschieht, ist Karma. Und in jedem Wirken, und das ist wichtig, steckt auch das Ergebnis. Gibt da nicht nur Ursache und Wirkung als Konditionalprinzip, es gibt auch eine Wirkung, wo die Ursache schon drin steckt. Und es gibt eine Ursache, die schon ihre Wirkung in sich hat. Und es ist ganz wichtig, diese Verwobenheit auch da wieder zu erkennen, so wie ich oft von der Verwobenheit, Intersein, von allem mit allem spreche. Dass nichts für sich existiert. So ist es auch da, dass Karma wohl das Resultat unseres Tuns ist, aber auch das Tun selbst. In unserem Tun steckt sozusagen das Resultat. Und in dem Resultat steckt wiederum unser Tun. Vice versa. Das ist eine Wechselwirkung, die wir nicht auseinanderziehen dürfen. Also nicht immer nur denken, ich tue was und dann habe ich das Ergebnis. Nein, in dem, was ich tue, ist das Ergebnis enthalten. Und in meinem Ergebnis, das ich erlebe, ist mein Tun enthalten. Das müssen wir also ganz klar sehen. Und da unterscheiden wir uns schon wieder von den Hinduisten, von den Hindus. Will ich jetzt nicht immer wieder darüber pendeln, ich bleibe jetzt bei unserer Seite, bei unserer Betrachtung. Die Gesetzmäßigkeit, die den inneren Zusammenhang von Tat und Tatfolge ausmacht, ist die Wirkung. Tat und Tatfolge, die Gesetzmäßigkeit, die es ausmacht, ist Wirkung. Deshalb hat jedes Karma drei Facetten. Immer. Einmal, was wir tun. Das ist unser Wirken, das ist die Saat, die wir setzen, das ist unser Tun. Zweite, die Folgen aus unserem Tun, also Gewirktes. Die Ernte, der Effekt, der dann entsteht. Und der dritte Aspekt ist, nach welchen Regeln kommt denn dieses Ergebnis zustande? Also manche würden sagen, Klammer der Bußgeldkatalog, ja, oder so irgendwas. Also nach welchen Regeln kommt das überhaupt zustande? Und das ist dann Wirkung, nennt man das. Reifen. Dahinterstehende Prinzip, dass ein Teil des Dharma, dessen was trägt, da ist das Tragende, dessen was trägt und eine Naturgesetzlichkeit dasteht, wozu es nicht unbedingt einen Kreator, einen Schöpfer braucht, sondern es ist eben so. Genauso wenig, wie wir danach schauen, wann hat was angefangen und wann endet es. Wir sprechen von einer anfanglosen Zeit und von einer nicht absehbaren Zeit, wo es enden könnte oder nicht, weil das Spekulationen sind. Und Spekulationen hat der Buddha abgelehnt. Und alles das, was er gelehrt hat, ist nachvollziehbar, ist für uns, unseren Bereich, in unserer Erkenntnis- und Erfahrungsmöglichkeit da. Also gibt es nichts darin, auch nicht in dem Karma-Betrachtung, das wir nicht überprüfen könnten, in der konkreten Wirklichkeit, Alltagswirklichkeit, oder im tieferen Hinschauen, in der Dimension der Wirklichkeit, die wir die letztgültige nennen. Und es gibt da keine Thesen und Argumente nur für sich, sondern die praktische Konsequenz ist wichtig. Und dazu müssten wir auch noch einen Blick tun, wenn wir an Karma denken, an diese sogenannte Wiedergeburt, das ist sozusagen jetzt ein Klammersatz, aber er ist wichtig, an das Wiederwerden. Wenn wir an einen festen Wesenskern, ich habe das schon mal gesagt, an ein bleibendes Ich, an eine unsterbliche Seele festhalten wollen, aus Trost oder aus Angst, was sonst wäre, wenn das nicht so ist, dann kommen wir nicht recht weiter. Da müssen wir uns mit den Konzepten befassen, die wir ja reichlich kennen, letztlich auch im Christentum, im Islam oder im Religion, was haben wir noch, die dritte, im Judentum, ja, vielen Dank. Tod und Fortexistenz ist bloße Konditionalität, weil es den Tod ja wirklich nicht gibt, wie der Buddha auch gesagt hat, sondern ein Leben, das ständig den Bedingungen gemäß neu entsteht und dass wir deshalb von der großen Verwandlung sprechen, weil der Körper abgelegt wird, was aber noch lange nicht bedeutet, dass etwas tot ist, also stillsteht. Denn wenn Veränderung da ist, ist Leben da. Und Veränderung ist immer da, im ganzen Kosmos. Auch dann, wenn wir den Körper abgelegt haben, der sich auch verändert, aber ebenso unser Bewusstsein, ebenso unsere Tendenzen, unsere Willenstendenzen, alle diese Energien, die uns ausmachen, sind unzerstörbar und verändern sich ständig. Und deshalb ist es eine Konditionalität, Tod und Fortexistenz. Und daraus entstehen immer wieder neue Lebenserscheinungen, man sagt oft Manifestationen, ohne dass Substanzhaftes oder Materielles von der eigenen Existenz in die andere übergeht. Spannend. Man glaubt, er müsste so sicher Hintertürl offen halten, da muss ja noch was sein, was er mitnehmen kann. Der hat gleich einen Trost noch von vielen buddhistischen Lehrern, wenn es um die feinste Substanz des Bewusstseins geht, das aber auch kein Ich enthält. Aber da gibt es etwas, das weit über unsere derzeitige Lebensexistenz hinaus Wirkung hat. Die Kontinuität des subjektiven Erlebens im Tod und über ihn hinaus ist das andere, die andere Überlegung. Das eine sagt, es gibt nichts, was da weitergeht. Die anderen sagen, es gibt etwas, das drüber hinausgeht. Der Sterbende erlebt weiter Bestehen seiner Persönlichkeit unter anderen Bedingungen. Also Fortexistenz, Wandel und Kontinuität zugleich. Auch dieses Konzept gibt es im Buddhismus. Das ist das Beispiel mit der Kerze. Nicht? Das Leben, die Kerze brennt runter, ist diese unsere Lebensqualität und wird dann eine neue angesteckt. Und dann brennt diese Kerze weiter und das ist das neue Leben. Und dann ist die Frage des Nagasana, ist dieses Licht der Kerze nun das von der alten oder das von der neuen? Wo sind die Bedingungen? Die neue Kerze hat ihr eigenes Leben, hat eigene Lebensumstände, hat einen anderen Luftzug oder was weiß ich, andere Plätze auf einem anderen Tisch oder wo auch immer. Das ist eine andere Kerze. Und doch ist sie zugleich auch die alte, denn sie hat ja diese Kraft des Lebens und dieses Licht, diese Lebensenergie übernommen. Sowohl als auch. Und deshalb sollten wir aufhören, in den Kategorien zu denken, dass da was total aufhört oder dass da was total weitergeht. Beides ist nicht richtig, sondern auch da ist der mittlere Weg wieder der entscheidende Punkt. Ist es noch einigermaßen verständlich bis jetzt? Bin ich noch klar? Du sagst mir dann immer, nicht wegen deiner Intelligenz jetzt, ich frage dich deshalb, weil du am schnellsten merkst, wenn ich abhebe. Und du hast mir gesagt, bring kein philosophisches Kolleg. Und deshalb bin ich jetzt dabei, zu klären, ob das noch verstanden wird. Gut. Es sind nur diese Betrachtungen unterschiedliche Ebenen der Wahrheit, unterschiedliche Formen, je nach Reife, Entwicklung und Einsicht, wie wir das anschauen und bezeichnen können. Also wenn ihr da ein anderes Konzept habt, bleibt halt dabei, aber untersucht es so intensiv und so klar, mit einem klaren Geist. Und ihr werdet sehen, wo ihr dann landet. Wo ihr euch annähern könnt. Nach dem absoluten Standpunkt gibt es ja schon jetzt keine Person als geschlossene Einheit, die dann handelt und die Früchte ihres Karmas erfährt, sondern nur ein Spiel der fünf Skandas, der fünf Daseinsgruppen, die zusammenspielen und zusammenwirken für eine limitierte, bedingte Zeit. Das ist die eine Sache. Eine beschränkte Wahrnehmung lässt jeden von uns als eine personale Einheit erleben. Auch nach der großen Verwandlung oft wird uns gelehrt, bei den Tibetern hauptsächlich, dass da immer noch genügend Substanzielles da ist aus dieser alten Daseinsform, die uns im Zwischenzustand zwischen Sterben und neuem Geborensein durchaus auch noch Dinge erkennen lässt. Auch wenn der Körper abgelegt ist. Also ihr seht, ihr könnt da so sehr viel darin finden, in dieser Darstellung, die der Buddha Dharma anzubieten hat. Je nach Hintergrund der jeweiligen kulturellen, geistigen Situation, in der diese Menschen stehen, oder je nach Reifegrad und eigene Erkenntnis tiefer hinzuschauen. Tai lächelt, wenn er das hört, weil er sehr tief hinschaut und sagt, das ist nützlich und das ist gut, auch der ganze Karma-Gedanken, aber wir sollten ihn eben wirklich nicht als etwas Schicksalhaftes und etwas, was halt passiert und wo ich eh nichts machen kann, angucken. Das ist mein Karma. Das ist das Allerletzte, was wir bringen sollten. Karma ist nicht Lohn und Strafe. Es gibt keine urteilende Instanz nach buddhistischer Auffassung. Es gibt nur Bedingungen, Konditionen, die bestimmte Folgen haben. Und in diesen Folgen steckt schon wiederum die neue Wirkung, die neue Ursache, die neue, ja, beides. Karma ist also nicht Lohn oder Strafe, sondern die Tat bedingt ein bestimmtes Ergebnis. Das Tun. Und da sagen wir noch weiter einen Schritt, das absichtsvolle Tun, das bewusste Tun. Was aber nicht bedeutet, dass ich sage, naja gut, dann mache ich alles unbewusst und dann gibt es ja kein Karma, weil ich bin ja nicht schuld, die habe ich ja nicht bewusst gemacht. Das wäre zu billig, ja. Das geht nicht. Weil in das, was wir durch eine falsche, unachtsame Haltung, durch Nachlässigkeit, durch Manipulation von uns selber, durch falsche Ideen, Konzepte, Vorstellungen, Gedanken, an Reden, an Handeln und an Denken hervorbringen, ist nie so unbewusst, dass es eben nicht auch die entsprechende Wirkung in sich hätte. Darum geht es ja um die Geistesklarheit, um ein Training des Geistes, worauf alle buddhistischen Übungen hinauslaufen. Klarheit des Geistes zu finden, Stille und in der Ruhe zu sehen, was da ist, es zu erkennen und nicht nur drüber zu witschen und sich von anderen sagen zu lassen, wie es ist. Die können auch nur den Finger sein, der auf dem Mond ist. Den Mond wirklich zu erkennen, kann ich nur da drin, in mir und mit mir selber. Alle anderen, seien es die besten Lehrer und die tollsten erleuchteten Menschen, können sie uns immer nur zeigen. Sie können uns motivieren. Sie können von ihrem Erleben erzählen. Aber das ist nicht unseres. Und das ist so wichtig, dass wir das alles mal annehmen als Arbeitshypothese. Aber dass wir dann ja sagen können, wenn wir es selbst erprobt haben und ausprobiert haben und selber unser Karma durch unser Tun, absichtsvolles Tun, hoffentlich, das heißt achtsames Tun, wenn wir das zu verändern vermögen, wenn wir Ursachen setzen, die ganz bestimmte Wirkungen schon in sich haben. Es gibt auch ein kollektives Karma, nicht nur ein individuelles. Natürlich, Aktivität ist immer etwas Individuelles. Aber, und jeder ist auch für sein Karma, sein in Anführungszeichen jetzt, verantwortlich und trägt auch persönlich, Anführungszeichen wieder, die Folgen, das ist klar. Aber wenn ein Volk einen Krieg erlebt und wenn so viel Unwissenheit und Hass und Aggression in so vielen Menschen sich kumuliert, dass sie aufeinander einschlagen und sich umbringen, auf bestialische Weise, dann ist es auch ein kollektives Karma, das aus einem Geist, aus einer Bewusstseinshaltung heraus entstanden ist, das durch viele getragen wird. So entsteht ein drittes Reich. So entstehen Kurden, Türken, Iren, Nord und Süd und so entsteht die ganze Balkansituation und all das andere. Das ist ein kollektives Karma, aber innerhalb dieses kollektiven Karmas fällt es immer wieder zurück auf das Individuelle und Persönliche, weil jeder auch einen solchen Krieg anders erleben wird. Und in andere Situationen kommt, der eine wird vergewaltigt, die andere nicht. Der eine verliert seine Angehörigen, der andere nicht. Der eine verliert Hab und Gut, der andere nicht. Das heißt, es gibt also auch innerhalb eines kollektiven karmischen Zustandes durchaus individuelle, ganz persönliche und nur mich betreffende Situationen, die dann eben meins sind und nicht das von allen. Insofern muss man das als ein großes Feld, Energiefeld sehen, in dem sich Karma auswirkt, dadurch, dass viele in eine ganz bestimmte Richtung gedacht, geredet und gehandelt haben. Aber dass innerhalb dieses großen Feldes wiederum alles sehr individuell sich ausprägt und auf jeden Einzelnen und seine Haltung und seine Bemühung und sein Mitgefühl und seine Liebe oder auch seine Wut und seine Hass und seine Eifersucht und seine Ablehnung sich Karma auswirkt. Für ihn ganz persönlich, unterschiedlich und anders. Und der Gottfried Keller hat einen wunderschönen Text gebracht, wenn wir uns dieses Gesetz der erlebten Tat ansehen. Wer heute einen Gedanken sät, der erntet morgen die Tat. Übermorgen die Gewohnheit. Und danach erntet er den Charakter. Und endlich sein Schicksal. Drum muss er bedenken, was er heute sät und muss wissen, dass ihm sein Schicksal einmal in die Hand gegeben ist, nur einmal, nämlich jetzt. Da, wo ich was ändern kann, da, wo ich was tun kann, geht nur jetzt. Wann sonst? Ich kann hinten nach bereuen, ich kann sorgenvoll nach vorne schauen, aber da geschieht noch nichts. Geschehen, die Tat ist immer im Jetzt. Und das ist der Grund, warum im Zen und nicht nur da auf dieses Hier und Jetzt so unglaublicher Wert gelegt wird. Denn da entsteht Tun, da entsteht Karma. Nur im Jetzt. Und deshalb haben wir natürlich in unserem jetzigen Leben Auswirkungen dessen, was war. Und das, was wir jetzt tun, hat Auswirkungen auf das, was sein wird. Soweit wir wiederum in linearen Konzepten denken, der Zeit. Aber das wäre jetzt also zu weit gegriffen, wenn ich das auch noch auseinandernehme und sage, das ist eigentlich Vergangenes und Zukünftiges in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern immer, eigentlich immer nur ein Jetzt. Wenn wir tief hinschauen und jene Dimension berühren, die nicht mit der linearen Zeit, mit Raum und Zeit zu tun hat. Aber entscheidend bleibt und ist, auch wenn wir nicht so weit gehen und so tief hinschauen wollen, ist, dass wir immer nur jetzt Wirkungen erfahren und Ursachen setzen können. Wann sonst? Wirkungen von dem, was war, und Ursachen von dem, was sein wird. Jetzt. Und deshalb ist es jetzt so wichtig. Das Bewusstsein geht immer weiter. Und wir können alles zum Ursprung zurückverfolgen. Immer tiefer gehen, bis wir bei Raumpartikel landen. Das ist jetzt Dalai Lama. Sie sind das Ergebnis der Auflösung eines vorausgegangenen Universums, diese Raumpartikel, hinter den Photonen, hinter den Quanten, hinter den Quarks. Dharmas nennen wir das. Anfanglos. Es ist ein kontinuierlicher Kreislauf. Das Universum entwickelt sich, es löst sich auf und es tritt wieder ins Sein. Die Inder sagen, es atmet. Und unsere Astrophysiker und wer es auch immer ist, kann untersuchen, wie sie wollen. Es wird sich zeigen. Auch im Kontext mit den schwarzen Löchern, das Leben immer wieder neu entsteht. Auch auf universaler oder universeller Grundlage, auch das Universum betreffend. Immer wieder neu. Immer wieder entstehen aus den Bedingungen, die da sind. Und so ist es auch mit unserem ganz eigenen persönlichen Leben. Es entwickelt sich, aber es löst sich auch auf. Zumindest unsere körperlichen, aber auch unsere anderen energetischen Elemente und treten wieder ins Sein. Ins Dasein. Und mit Bewusstsein ist es eben ebenso. Eine Veränderung findet je nach Umständen und Bedingungen ständig statt. In jedem Moment entsteht es neu. Wir sehen es nur als Kontinuität, weil wir nicht sozusagen die Einzelbilder sehen, sondern den Film sehen und damit die Bewegung und glauben, das sei also ein Stück. In Wirklichkeit besteht ja der Film aus lauter Einzelbildern, der nur eine bestimmte Geschwindigkeit hat und damit uns die Illusion gibt, als ob da eine Aktivität abläuft. Kontinuität entsteht aus vielen Einzelpunkten, die in einer bestimmten Abfolge uns den Eindruck vermitteln, als ob das jetzt also sozusagen in Bewegung sei. Das ist ganz wichtig. Jeder Moment entsteht neu, entsteht es neu, auch dieses Bewusstsein, diese aufblitzenden Elemente der Wirklichkeit. Es gibt eine grobe Ebene vom Geist, die mit den physiologischen Abläufen im Körper verbunden ist. Aber es gibt eine Energie oder eine Quelle, die es dem Geist ermöglicht, in der Interaktion mit den materiellen Partikeln bewusste Lebewesen zu erzeugen, herzubringen. Und das ist Nama-Rupa, von dem wir so oft reden. Körper-Geist, diese Verbindung von beidem. Natürlich sind diese Partikel, wenn wir immer tiefer gehen, letztlich auch Geist. Aber es ist eine materialisierte Form. Und Bewusstsein bleibt energetisch. Und die Verbindung von Bewusstsein mit dem Körperlichen, der Geist und der Körper, Zusammenspiel der Kräfte, das ist die Dimension, in der immer wieder neues Leben entsteht. Durch dieses Zusammenspiel. Alles entsteht als Folge von Ursache und Bedingungen und nichts aus sich heraus. Es gibt kein Absolutum. Es gibt nur etwas, das schon entsteht, weil etwas da war. Aus nichts wird nichts. Sagen wir es nochmal einfacher. Und es ist etwas Wunderbares zu wissen, dass wenn jemand geboren wird, eine ganze Menge schon da ist. Auch im Mutterleib oder auch davor. Im Samen und im Ei, biologisch gesehen, aber noch stärker in der geistigen Struktur, die sich damit verbindet. Und wenn jemand gestorben ist, dann ist eben auch nicht nichts, weil es nichts gibt, das sich auflöst, sondern auch immer wieder nur die Veränderung stattfindet, dadurch, dass der Körper wieder zu den Elementen zurückgeht und dass das geistige Potenzial sich ständig verändernd neu formiert, weil nichts dazukommt und nichts weggeht in diesem ganzen Kosmos. Im geistigen Bereich nicht und im materiellen Bereich nicht, der ja gefrorener Geist ist, ist es nicht möglich. Und Leben ist unzerstörbar und entsteht immer wieder neu. Und wir schaffen mit dem Karma, nämlich mit unserem Tun, Reden, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, schaffen wir sozusagen immer wieder neu diese Welt für das Stück, für das wir verantwortlich sind und zuständig. Und keiner kann sich da rausschleichen und sagen, ohne mich, das geht nicht, das gibt es nicht. Weil wir uns nicht trennen können und weil es keine getrennte Substanz gibt. Und deshalb gilt ja auch das, was wir letzten Donnerstag angesehen haben, dass wenn jemand sehr unglücklich ist, kann der daneben eben letztlich auch nicht ganz glücklich sein. Bedingt ja, weil er zumacht und sagt, es ist mir wurscht, wie es dem geht, es sei Karma, mir geht es ja gerade gut, also. Das schafft niemand auf die Dauer, das geht nicht durch die Verbindung, die wir miteinander, ob wir wollen oder nicht, so ganz tief und je besser wir uns kennen, umso tiefer kann sie werden, miteinander eingegangen sind, untrennbar, unlösbar. Geist kommt zustande als Ergebnis seiner vorausgehenden Momente. Und Körper und Geist beeinflussen sich ständig, ständig. Keiner kann ohne dem anderen existieren. Deshalb ist Nama-Rupa etwas, das immer zusammengehört, Geist, Körper, immer. Und eine Wechselbeziehung zueinander steht. Aber nicht voneinander im Sinne getrennt ist. Es gibt nichts, wo wir sagen, das ist jetzt Klammer Diamant-Sutra, es gibt nichts, wo wir sagen, das ist organisch, lebendig und das ist anorganisch, tot. Es gibt nichts Anorganisches. Auch ein Stein lebt. Alles lebt in diesem Kosmos und verändert sich und hat Bewegung in sich. Und darum müssen wir weg von dieser Dualität, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass es Materialisiertes gibt und dass es Geistiges gibt. Und das eine ist vom anderen mit abhängig. Und beides spielt zusammen in unserer Körper-Geist-Situation, die wir haben. Geist und Materie sind voneinander abhängig, aber nicht die substanzielle Ursache füreinander. Klammer Dalai Lama wieder. Und Govinda. Keine Seele und kein Ich überlebt. Kein Wesen sorgt für die Kontinuität des Lebens, sondern es gibt eine feinste Ebene von Bewusstsein, das ständig vorhanden ist. Und das ist das klare Licht. Oft vom klaren Licht gesprochen, dass wir uns durch eine tiefe Nachtgier öffnen können. Es ist eine Art Erleuchtungsprozess, dieses klare Licht zu erleben, diese feinste Form von Bewusstsein. Das könnte sage ich jetzt jenen zum Trost, die sagen, da muss was weiter existieren über dieses mein Leben hinaus, ohne ich, ohne ein Ich-Form als Persönlichkeit, aber unser Bewusstsein, diese feinste Struktur des Bewusstseins, die nimmt das mit, was wir eingegeben haben. Und die sorgt, diese Bewusstseinsstruktur, für neue Manifestationen. Deshalb sind Sanskaras und Bewusstsein jene beiden Elemente in uns. Also Willenstendenz, welche Richtung man einschlägt, und das Bewusstsein, dass diese Richtung sozusagen in diese Richtung sich orientiert und geht. Und je feiner dieses Bewusstsein wird, desto mehr können wir sicher sein, dass es seine Auswirkungen auch dann hat, wenn dieser Körper abgelegt wird. Deshalb gibt es nicht das Bild einer Perlenschnur, wo die vielen Leben an einer Schnur hängen und diese Schnur ist sozusagen die Seele, die unsterblich ist und wo immer wieder neue Manifestationen entstehen, das wäre das hinduistische Konzept, sondern wir könnten uns vorstellen Würfel, die aufeinander gestapelt sind und dazwischen ist keine Identität zwischen den Würfeln, aber Bedingtheit. Der eine Würfel kann nur entstehen, weil es den anderen drunter gibt. Sonst gäbe es ihn nicht. Und diese Bedingtheit, dieses Zusammenwirken, das ist das Gesetz, das immer wieder neue Entstehen ermöglicht, aber nicht Identität. Genau dazwischen. Das ist wie mit der Flamme. Der Würfel ist eigenständig und trägt den nächsthöheren und ist mit ihm funktionell verbunden durch Geist und Körper. Er ist nicht identisch. Aber dadurch, dass er bedingt ist vom anderen, ist so viel dabei, dass obwohl er nicht identisch ist, doch sehr, sehr viel im neuen Würfel vom alten enthalten ist. Ich weiß, wir tun es da nicht leicht damit. Und das ist auch der Grund, warum in vielen buddhistischen Ländern Karma sozusagen die alte Form aus dem Brahmanismus erhalten hat. Ich mache Punya, also mache Verdienste und damit werde ich ein besseres Leben später mal haben. Nicht? Das ist sozusagen diese vereinfachte Form. Wir müssen als Europäer mit einem scharfen Verstand, gut geübt, auch in der Lage tiefer hinzuschauen, versuchen, dieses Konzept auszuprobieren, und das im zweiten Teil, nicht heute, werden dann konkrete Übungen von mir vorgeschlagen, die jeder von uns ausprobieren kann, wie er sich dem annähert, Übungen macht, und zwar in diesem Leben. Mich interessiert nicht das Vorleben, mich interessiert auch nicht das künftige Leben. Warum denn? Hier und jetzt passiert es doch. Warum soll ich mir denn Gedanken machen über das, was einmal dieser andere Körper oder dieses andere Wesen, das von mir durchdrängt ist, dann macht oder nicht macht? Er soll machen, was er will oder sie. Das ist doch nicht mehr mein Problem. Ich mache jetzt das Beste aus dem, was ich übernommen habe, von den Würfeln, die hinter mir stehen, und werde ein super Würfel und präge damit den, der nach mir stehen wird. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Und deshalb, keine Vorbestimmung ist Karma, kein Schicksal, sondern das gegenwärtige Tun, unser Denken, unser Reden und unser Handeln, in dem Ursache und Wirkung zugleich entsteht. Gesetz gilt für das ganze Universum, ich sage es noch einmal. Und Karma ist immer Tun, Machen, Handlung, Tat und nichts Schicksal, nichts abstrahieren, nicht da weggehen und sagen, das ist etwas, das also uns halt widerfährt, da kann man nichts dagegen tun, es ist so, bis hin zum Fatalismus. Das hat nichts mit Karma zu tun. Dass es ein individuelles und ein gemeinsames Karma gibt, liegt allein schon im Gedanken des Interseins, dass jeder mit jedem verbunden ist. Da muss es auch kollektives Karma geben. Wir sind ja nicht eine Insel für uns selbst, an Island into myself, aber zugleich bin ich auch als Insel sozusagen im Grunde mit allen anderen verbunden, weil eine Insel irgendwo eine Grundlage hat, basiert, so wie wir unser Wurzelgeflecht, das Familiäre und das Spirituelle haben, damit ein Baum entstehen kann oder diese Insel sich entwickeln kann. Aber im tiefen Grund sind wir ja mit dem Boden verbunden, auf dem alle anderen Inseln auch stehen. Das andere Beispiel, Metapher wäre das mit der Welle und dem Ozean. Genau das Gleiche wieder. Eine Energie, diese Energie oder jede Energie, die erzeugt wurde von uns, vergeht nicht, weil sich ja nichts auflösen kann, haben wir ja noch in Erinnerung hoffentlich, vergeht nicht bis zur Reife, bis diese Energie sich auswirken kann. Deswegen haben wir auch in uns im Unterbewusstsein Samen sitzen, die 5000 Jahre, wie der Teil hier gesagt hat, Ilo, alt sein können und dann irgendwann durch eine, Stichwort nennen wir es mal, durch eine bestimmte Begebenheit, durch eine bestimmte Situation zur Reife gelangt und sich auswirkt. Und ich frage mich, dass wir erkennen und sehen, wir können auf die Dauer auch Jahre, Jahrzehnte in unserem jetzigen Leben oder in dem, was in uns ist und seit anfanglosen Zeiten in uns lebt, wir waren ja Baum und alles Mögliche schon, können Energien sitzen, die dann ihre Auswirkungen haben, weil sie dann zur Reife kommen. Nämlich dann, wenn die passenden Umstände eintreten. Das kann eben oft in vielen, vielen Jahrhunderten auch noch der Fall sein. Es ist ja ganz spannend zu wissen, was in unserem Alevichniana, im Speicherbewusstsein, da sein könnte. Drum rühren wir nicht so viel drin rum. Das habe ich auch den Psychologen empfohlen. Gucken, da muss doch noch was sein. Sondern wir beschränken uns darauf, das anzuschauen, was da ist. Und das aufzuarbeiten, was für uns ganz klar erreichbar, eingrenzend, begrenzend, uns ängstlich macht, uns Gewohnheitsenergien verschafft. Das erkennen wir natürlich auch nicht leicht. Und deshalb sind psychologische Übungen wichtig. Deshalb sollte man mal durch Prozesse gehen, psychologischer Art, insbesondere die der Modernen. Ich denke es weniger an Gesprächstherapie, sondern wirklich mal durchzugehen in der Gruppe. Und man lernt enorm viel dabei, wie man von anderen gesehen wird und was in einem hochkommt plötzlich. Aber ich bin nicht der Meinung, und Jack Kornfield hat es sehr deutlich jetzt in einem neuen Artikel geschrieben, dass wir also mit allen Mitteln suchen sollten darin, was noch ist, denn dieses Alevichnane Speicherbewusstsein in uns ist unergründlich und unendlich seit anfanglosen Zeiten angelegt. Wir können darin alles entdecken, weil nichts, was es je gegeben hat und geben wird, nicht schon da drin wäre. Also beschäftigen wir uns doch mit dem Hier und Jetzt, mit dem, was ist und was auftritt und was uns begrenzt, was uns leiden lässt, was uns einschränkt. Und versuchen, dieses Leiden zu verändern, diese Einschränkung, diese falsche Sichtweise, diese Wut, diese Traurigkeit, diese Verzweiflung anzuschauen. Und dazu dienen dann natürlich moderne, gute psychotherapeutische Maßnahmen und Übungen in der Gruppe besonders hervorragend. Nicht am Meditationskissen, weil da kann ich den Deckel viel besser zuhalten. Und Stille und Schönheit und Einsamkeit und das Wahre in mir wirken lassen, was wichtig ist, und die Freude. Weil das mich stabilisiert. Aber irgendwann, wenn ich stabil genug bin, muss ich auch mal einen Blick da reinwerfen dürfen. Oder auf das, was mich immer noch einschränkt und begrenzt. Weil niemand von uns ist beständig glücklich und happy und freudig. Auch wenn wir uns durchlächeln, weinen wir zwischendurch beim Lächeln. Das ist wichtig. Deshalb glaubt nicht, das haben mir manchmal Leute vorgeworfen, den Teil und auch mir, da sei immer Friede, Freude, Eierkuchen und wir würden immer nur von der Freude reden und das wäre immer alles so wunderschön und die Harmonie, der Sangha und so. Und in Wirklichkeit leide ich doch wie ein armer Hund, hat der dann zu mir gesagt. Ja? Was soll denn das? Ihr müsst auch mal von dem Leiden und von dem Schmerzen und von dem reden, was uns wirklich bewegt und was unsere Realität und Existenzialität ausmacht. Da habe ich gesagt, ja, in Ordnung, bin ich einverstanden. Aber erstens gehört es dann in eine psychotherapeutische Gruppe und das sind wir nicht. Und zweitens brauchen wir die Stabilität und die Freude und den Gleichmut und die Liebe und das Mitgefühl. Und das muss entwickelt werden. Und das ist die primäre und erste Aufgabe, dass jeder individuell für sich dann auch noch nachschauen muss, was beutelt mich denn eigentlich dauernd? Und bin ich jetzt bereit und habe ich die Kraft, dahin zu schauen? Oder muss ich weiter unter den Teppich kehren und verdrängen, bis es sich dann physisch auswirkt? In Form von bestimmten Krankheiten, weil ich dauernd meinen Geist sozusagen traktiere und weil ich nicht bereit bin, auf das hinzusehen, was in meinem Speicherbewusstsein nach oben drängt und mit voller Energie, blockierter Energie da sitzt. Buddha hat gesagt, du bist, was du warst und du wirst sein, was du tust. Das steht auch fest. Und deshalb sollten wir so gut achtsam. Achtsamkeit ist der Schlüssel. Und warum ist er der Schlüssel in unserer Praxis? Weil wir dann besser wissen, was wir tun und das werden wir sein. Hier und jetzt, in diesem Leben. Und auch in all dem, was sich daran anschließt, was aber für mich von zweitrangiger Bedeutung ist. Für mich ist heute, früher habe ich mich elendlang Wochen, Monate mit der Wiedergeburtsgedanken und Wiederwerden und so beschäftigt. Ist für mich kein Thema mehr. Ich weiß, dass ich in so vielen von euch schon drin bin, mit oder ohne Bord, schon drin bin, dass ich in jedem Fall weiterlebe. Nicht nur in der Erinnerung, sondern in dem, was angeregt wurde, was ihr jetzt tut, weil wir zusammen waren. Und was ich tue, weil ich mit euch zusammen war. Und darum hat der Thai recht. Er sagt, jetzt werde ich dieses Jahr 73. Und ich bin nicht mehr lange mit euch vielleicht. Biologisch gesehen schon gar nicht möglich. Aber ich werde im neuen Millennium mit euch auf dem Berg stehen. Und ich werde mit euch gehen. Und werde in so vielen von euch ganz präsent und anwesend sein. Ich kann nichts verloren gehen. Ich kann nichts verloren gehen. Niemand. Niemand. Und das ist etwas Wunderschönes. Wenn du vergangenes Leben kennenlernen willst, schau deine jetzigen Umstände an. Dann weißt du selber, was los ist und was alles in dir sitzt. Deine jetzigen Umstände sind die Antwort auf das, was war. Da brauche ich nicht gucken, ob ich Tempeltänzer war oder der große Zauberer oder der Cäsar oder was weiß ich und so ein Kram da machen. Habe ich auch alles gemacht und war ja ganz happy, als ich gesehen habe, dass ich also ein Feldhauptmann war und alles Mögliche, nicht? Ich denke jetzt an, wie heißt er, Tepperwein und so, wo wir das doch geübt haben, und dann an andere, Detlefsen und so. Und wenn du dein zukünftiges Leben erkennen willst, schau deine gegenwärtigen Handlungen an, dann weißt du ganz genau, was da entsteht. Und mach dir nichts vor dabei. Schau wirklich hin. Und hab auch keine Angst davor, dass du dann wieder leiden wirst, weil du jetzt einen großen Mist baust. Okay, dafür bist du dann verantwortlich. Aber beklag dich bitte nicht darüber. Und nimm das nicht als ein Schicksal hin, dass irgendein Gott oder jemand erfunden hat. Und die Gnade, der plötzlich alles wieder auslöscht. Sondern bemühe dich drum. Ändere. Arbeite dran. Unsere Motivation bestimmt die Frucht unserer Handlungen. Und dieses Handeln im Reden, Denken und im Tun muss gestaltet werden von einer bestimmten Motivation, von einer bestimmten Absicht, Richtung nehmen. Und wir verletzen uns selbst, wenn wir anderen schaden, das wissen wir längst. Und wenn wir sie glücklicher machen, andere Menschen, das ist eigentlich die schönste Aufgabe, dann schaffen wir damit auch sehr viel mehr für unser eigenes Glück, unser zukünftiges. Und darum ist ja Maitri und Karuna, Liebe und Mitgefühl und Freude, und der Gleichmut sind ja die Kulturen des Herzens, die vier unermesslichen Geisteszustände, die uns der Buddha immer wieder vor Augen hält und sagt, nur das entwickeln, das, hier und jetzt entwickeln, ist es. Das sind eigentlich die Gedanken, die ich heute mal zum Karma sagen wollte, und wir können gerne heute Nachmittag dies miteinander reflektieren und nochmal anschauen. Macht euch Notizen vielleicht jetzt anschließend, wenn ihr da noch einen bestimmten Punkt aufgreifen wollt. Wir werden auf jeden Fall das Gesetz von Saat und Ernte uns noch einmal genauer anschauen und dies dann koppeln mit bestimmter Praxis, um uns nicht nur konzeptionell und theoretisch Klarheit zu verschaffen, was Karma auch für uns bedeutet, und für unser eigenes Leben, sondern eben es auch ausprobieren und gucken, wie funktioniert das? Und es funktioniert unglaublich gut in beiden Richtungen. Und es ist also heute, und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir über eine Stunde, glaube ich, jetzt zugehört habt, uns ein bisschen anzunähern an dem, was im Buddha Dharma unter Karma verstanden wird.